Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wie Rolf schon angetönt hat, ist das Thema von heute kein unmittelbar erscheinendes attraktives Thema. Einander ermutigen und ermahnen. Das Wort ermahnen kommt sogar, wenn ihr das in dem Newsletter gelesen habt, zuerst vor. Wir haben zuerst das Thema genannt, einander ermahnen und ermutigen. Und ich weiß nicht, falls ihr den Titel vorher schon gesehen hattet, was das dann auslöst, wenn es heute darum gehen soll, dass wir uns einander ermahnen sollen oder dürfen. Ich hoffe nicht, dass das hier passiert, und ich hoffe nicht, dass es mit diesem Gefühl von, oh nein, da will mir jemand ins Leben reden, einhergeht. Aber es ist Teil von dem, was Gottes Wort sagt, und deswegen kam das dann auch vor, als Alex und ich uns angeschaut haben, was für Einanderstellen gibt es eigentlich im Neuen Testament. Und da gibt es einige, und wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dass wir einander lieben sollen, dann wissen wir das und dann sagen wir ja und das wollen wir. Also das unterstelle ich euch jetzt und auch mir, dass wir das wollen, so wie wir das auch verstehen. Und es gibt ja auch Eltern, die sagen, jetzt habe ich da eine runtergehauen, das mache ich nur, weil ich dich liebe. Das ist nicht das, was gemeint ist. Aber es kommt vor. Und bei manchen von euch, wie auch bei mir, kann es dazu führen, dass selbst so etwas wie liebt einander einen kritischen Unterton bei mir bekommt. Will ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Aber heute geht es nicht um diesen Oberbegriff einander lieben, sondern um etwas, was einander lieben konkreter machen soll und kann. Und dazu die Verse aus Hebräer 3, wir haben gerade schon den ersten davon gehört. Entschuldigung. Dort heißt es in Hebräer 3, Verse 12 bis 14, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab, und weichen bis zuletzt nicht davon ab. In dem Newsletter habe ich ein Zitat hineingeschrieben von Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht haben manches von euch gelesen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, es war ja ein lutherischer Pfarrer, der zur Zeit des Dritten Reiches gelebt hat und kurz vor Ende des Krieges durch Hitler hingerichtet worden ist. Und er hat sich mit der bekennenden Kirche gegen das, was Hitler auch mit den Kirchen vorhatte, gewehrt. Er war sogar Teil von dem Komplott, Hitler durch ein Attentat zu töten. Und auch die Gewissensbisse, kann man das als Christ vor Gott verantworten, jemanden, der so ist wie Hitler, durch einen gezielten Anschlag zu töten? Ein ernsthafter Christ, ein Pfarrer, jemand, der lange Zeit auch im Gefängnis lebte, der Lieder geschrieben hat, die wir bis heute auch singen, meist so zum Jahreswechsel singen wir, von guten Mächten wunderbar geborgen, auch von ihm ein Gedicht, ein Lied geschrieben. Und er hat unter anderem in einem kleinen Büchlein geschrieben, der Christus in meinem Herzen ist schwächer als der Christus im Worte meines Bruders. Er hat dort Bruders gesagt, weil er hatte so ein kleines theologisches Seminar, wo er dann junge Männer auf den Dienst als Pfarrer vorbereitet hat oder als Christen. Und das war so eine Männerkommunität. Aber die Wahrheit dahinter, die gilt natürlich für alle von uns, ob wir Männer oder Frauen sind, ob wir Mädchen oder Jungs sind. Der Christus, sagt er, in meinem Herzen ist schwächer als der Christus im Wort meines Bruders. Als ich meiner Frau das mal sagte, hat sie gesagt, ja, aber das halte ich für theologisch falsch. Christus ist immer gleich stark. Und ich denke, damit hat sie auch recht. Aber von der Erfahrung her, denke ich, diejenigen von euch, die mit Jesus unterwegs sind, kennen das, dass wir manchmal wissen, wie wir leben sollten oder was wir glauben sollten. aber sind doch manchmal recht niedergeschlagen. Mir geht das häufig so, dass wenn ich auf der Arbeit bin und das Gefühl habe, hat das eigentlich irgendeinen Wert, was ich auf der Arbeit mache? Wenn ich mit unseren behinderten Erwachsenen Tag für Tag ähnliche oder die gleichen Dinge mache und immer wieder die gleichen Sprüche kommen, immer wieder die gleichen Abläufe, immer wieder die gleiche Pflege, immer wieder dort aufs WC gehen, da mal eine Windel wechseln. Was mache ich da eigentlich? Hat das irgendeinen Nutzen und Wert? Und ich kenne die Bibel, ich weiß, wenn ich zuerst nach Gottes Reich trachte, wird mir alles hinzugefügt und Gott ist in allem drin. Und doch hat es mehr Kraft, wenn ich dann abends frustriert meiner Frau das erzähle und ihr sage, ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich mache. Hilft sie mir zu sehen, dass ich mit diesen Zweifeln auch an Gott und seinem Unterwegssein zweifle und spricht mir Gottes Wort zu. Zum Beispiel durch einen Vers aus 1. Korinther 15, wo es heißt, wisst, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Mag sein, dass es für euch jetzt nicht gerade das Wort vom Herrn ist, aber für mich ist es das häufig. Das ist eine Versuchung, die ich sehr häufig habe. Hat das irgendeinen Ewigkeitswert, was ich gerade tue? Und Gottes Wort sagt, meine Frau spricht es mir neu zu. Ihr wisst, dass alles, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Das holt mich wieder raus aus dieser Sicht. Eigentlich kenne ich den Vers. Ich habe meiner Frau sogar gesagt, wenn ich niedergeschlagen bin, sag mir das. Sprich mir das neu zu, weil der Christus im Worte meiner Schwester oder da meiner Frau ist stärker von dem, wie ich es erlebe, als in meinem Herzen. Und das ist das Geschenk von Gemeinschaft, was Gott uns macht in der Gemeinde. Es ist besonders schwierig, weil in diesem Zeitalter, wo wir leben, sind wir so daran gewöhnt, dass jeder für sich schaut oder natürlich für die uns gegeben sind. Aber es ist so, das Individuum im Zentrum, der Einzelne oder die Einzelne, dass wir es nicht so gewohnt sind, wie auch in anderen Kulturen das üblich ist, für die Gemeinschaft zu denken, für die Gemeinschaft zu handeln, von der Gemeinschaft her mich auch zu verstehen. Wenn ich euch fragen sollte, worin besteht eure Identität? Was ist eure Identität? Als ich das mal gefragt wurde, habe ich mir überlegt, ja, wer bin ich? Ich bin ein Mann, ich bin verheiratet, ich bin Sozialpädagoge oder in Ausbildung, ich bin Schüler, ich bin Nachbar. Und dann habe ich gemerkt bei den Überlegungen, dass vieles von dem, wer ich bin, definiert ist durch die Beziehungen, in denen ich stehe. Ich bin Ehemann. Weil ich habe eine Beziehung zu meiner Frau. Ich bin Vater, ich bin Nachbar, ich bin Mitarbeiter, ich bin Bruder, ich bin Kind. Wer ich bin, hat sehr damit zu tun, in welchen Beziehungen ich lebe. Das Gleiche trifft im Prinzip auf euch zu, aber so wie ich in Beziehung stehe, ist keiner von euch in diesen Beziehungen. Das macht meine persönliche Identität aus, aber es verbindet auch uns miteinander. Warum ist das wichtig? In dem Text hier heißt es, dass wir eben nicht alleine mit Jesus unterwegs sind. Jesus hat uns nicht herausgerufen, um ihm nachzufolgen, sodass wir jetzt allein nachfolgen und ab und zu treffen wir wie jetzt in einem Gottesdienst aufeinander. Aber auch jetzt ist es ja nicht ein wirkliches Miteinander. Jetzt rede ich zu euch, ihr hört mir zu oder seid in Gedanken irgendwo anders. Aber wir haben hier jetzt nicht so viel Interaktion. Und das, wovon hier der Text spricht, ist nicht dieses Setting. Deswegen lasst uns das genauer anschauen. Welches Geschenk macht uns Gott mit Gemeinschaft? Weil auch bestimmte Gefahren lauern. Und er möchte Gemeinschaft als ein bestimmtes Gegenmittel auch setzen. Deswegen gehen wir jetzt einiges mal durch. Der Titel war ja, geh einander ermahnen und ermutigen. Das kommt daher, dass in Vers 13 dieser Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, ermahnt und ermutigt einander, vielmehr Tag für Tag. Dieses Wort ermahnen dort oder ermutigen, wenn ihr eine ältere Übersetzung habt, wie die Schlachterbibel, ich glaube Rolf hat eine Schlachter mitgebracht, wird in seiner Bibel nur stehen, ermahnt einander. Auch neuere Übersetzungen wie die Basisbibel sagen, ermahnt einander täglich. ein paar andere Bibelübersetzungen haben auch ermutigen. Die NGÜ, die ich heute nutze, die hat beides. Eigentlich steht da nur ein Wort. Aber es wird übersetzt mit ermahnt und ermutigt euch gegenseitig Tag für Tag. Und das kommt daher, dass dieses Wort ermahnen oder ermutigen im Griechischen ein Wort ist, was für viele verschiedene Zwecke genutzt wird. Wenn Johannes, der Apostel, in seinem Evangelium von dem Heiligen Geist spricht, Jesus sagt, der Heilige Geist, den er senden wird, wird kommen und er wird bei euch sein, euer Beistand, dann verwendet er das gleiche Wort. Oder wenn der Tröster kommt, das Wort kann mit Trösten, mit Beistehen, an die Seite kommen übersetzt werden. Und all das sollte mitschwingen, wenn wir hören, ermahnt, ermutigt euch gegenseitig. Auch tröstet euch, kommt an eure Seite, seid in Beziehung da. Auch in der Pädagogik ist das eine Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, dass wenn man einfach nur Kinder dadurch erzieht, dass man ihnen Verbote gibt und bestraft, nicht unbedingt gut rauskommt. Wenn einfach eine Ermahnung kommt, ohne dass ich in der Beziehung bleibe, dann werden Kinder rebellisch und lösen sich zumindest mal innerlich von Eltern, was dann ja dazu geführt hat, dass wir dann in den 60er, 70er Jahren diese Bewegung hatten mit antiautoritärer Erziehung, dass wir gar nicht in das Leben der Kinder so eingreifen. Sie sollen sich einfach entfalten können. Keine Grenzen, kein Widerstand, keine Ermahnung. Und der Grund war, dass man das Potenzial der Kinder ja sehen will und auch sieht und das fördern will und dass sie sich entfalten können. Bis man gemerkt hat, auch das führt nicht unbedingt zu dem Ziel, was wir wollten. Heute findet bei uns, nächste Woche sogar, in dem Schulbezirk in Seebach, eine Fortbildung für Eltern und Schüler und Lehrer statt zum Thema neue Autorität. Dort kommt ein, vielleicht kennt ihr den Namen, das geht auf Haim Omer zurück, ein Israeli, der unterrichtet vor allen Dingen Lehrer, Schulen oder auch Eltern darin, wie man zu einer neuen Autorität kommt. Diese neue Autorität ist weder dieses Gesetzliche, wo man durch Strafen und Verbote versucht zu erziehen, es ist aber auch nicht, dass das Kind kann und soll machen, ungehindert, was es will, sondern es geht auf Widerstand aus Liebe. Das Kind kann nur lernen, wenn Widerstand da ist. Aber es braucht es, dass wir in Beziehung bleiben, dass wir dem Kind vermitteln, ich bin da. Ich bin da für dich und wir stehen das gemeinsam durch. Ich bleibe in der Beziehung. Du hast Mist gebaut, ich bleibe dein Vater, ich bleibe in Beziehung und ich will, dass du das spürst. Ich bin für dich da. Ich ziehe mich nicht zurück und bestrafe dich mit Liebesentzug. Das hat viel auch damit zu tun, wie dieser Text verstanden werden kann heute und auch damals. Wenn der Schreiber sagt, ermahnt, ermutigt euch jeden Tag, solange es heute genannt wird, dann spricht er von diesem In-Beziehung-Bleiben, dieses an die Seite kommen, wie der Heilige Geist das auch tut. Er kommt an unsere Seite als Beistand, der uns aufhilft, der uns stützt, der uns ermutigt, den Rücken deckt. Und der Heilige Geist tut dies, offenbar, das gleiche Wort wird hier verwendet, durch unseren Bruder und durch unsere Schwester. Das ist Gottes Geschenk, was wir als Gemeinde erleben können und was hier auch schon passiert. Ich habe das selber hier in der Gemeinde erleben dürfen. Und gleichzeitig ist es etwas, was auch noch wachsen kann und darf. Was ist die Gefahr, weshalb solch ein Umgang miteinander notwendig ist? In Vers 12 heißt es hier in Gottes Wort, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Das ist im Kopf oder im Herz dieses Schreibers, der so sehr um seine Geschwister wirbt. Das ist so, als wenn er weiß, wir sind Familie. Wir sind Familie. Wir sind nicht nur einfach Christen, jeder für sich. Und er schreibt an Leute, die er zum Teil persönlich nicht gesehen hat und kennt. Aber er fühlt sich familiär mit ihnen verbunden. Und er sagt, achtet darauf, Geschwister, dass in keinem von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gegeben wird. Das ist offenbar die Gefahr, in der jeder von uns steht. Und wir sollen uns verstehen in der Gemeinde als erweiterte Familie. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als gelebt. Denn manche von euch kenne ich hauptsächlich vom Sehen und euch wird es ähnlich gehen. Wenn ich euch frage, kennt ihr mich? Wisst ihr, wie es mir geht? Die meisten von euch müssten sicherlich sagen, nein. Wie kann ich dich ermutigen, Thorsten? Wie kann ich dich ermutigen? Ich kenne dich ja kaum. Und doch sind wir Familie. Aber wir werden hier aufgerufen von Gottes Wort, aufeinander Acht zu haben, auf eine gute Weise. Nicht dieses Acht haben von, ich überhebe mich oder ich bin in einem bestimmten Amt und deswegen berechtigt, in dein Leben hineinzuschauen und in dein Leben hineinzureden. Nein, hier geht es um Augenhöhe. Achtet aufeinander, dass im Keim von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gegeben wird. Warum ist das eine Gefahr? Unglauben. Und sich dadurch, heißt es in Vers 12, von dem lebendigen Gott abwendet. Die ersten zwei Kapitel, die der Hebräerbriefschreiber geschrieben hat, sind, wie das ganze Thema des Hebräerbriefes, eine Ermutigung auf Jesus zu schauen. Kapitel 3 fängt auch so an. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn. Seht auf Jesus. Weil er deutlich machen will, dass Jesus besser ist als das, was sie damals als Gottesdienst, als religiöses Leben kannten. Die Christen, an die er schreibt, waren hauptsächlich Christen, wie der Name des Briefes schon sagt, Hebräer, die aus dem Judentum kamen. Sie kannten den Tempelgottesdienst, sie kannten die Opferrituale, die täglichen, sie kannten die eingesetzten Priester, die Gewänder, der besondere Ort des Tempels oder die Synagogen. Sie kannten all das, was das religiöse Leben ausmacht, feste Zeiten, Rituale, Gewänder, Dinge, die man anfassen kann, ein Opferlamm, was ich bringen kann, was ich sehe, Blut, das fließt, was im Glauben des Alten Testaments ja stellvertretend für mich floss, das Leben, was stirbt an meiner Stelle. All das war zum Greifen da. Man hat es gerochen, gesehen, gehört, die Tiere, die gestorben wurden. All das kann man sagen, bin froh, dass wir heute nicht mal dort leben. Aber die hebräischen Christen damals, die hatten Mühe, weil als sie Christen geworden sind, gab es diesen Tempel für sie nicht mehr, weil Jesus war ihr Tempel. Der Hohepriester, den sie vorher sahen, war auch nicht mehr da, weil Jesus ist der Hohepriester, schreibt er. Auch Opfertiere brauchte es nicht mehr, weil, der Hebräerbriefschreiber sagt, das eigentliche Opfer, das perfekte Opfer, ist Jesus. Er ist unser neues Gesetz. Er ist unser Hohepriester. Er ist unser Opfer. Er ist der Mensch, der Perfekte, der wir sein sollten, aber es häufig nicht sind. Er ist der Gott, der kam, der sogar von Engeln angebetet wird. Das Thema von dem Hebräerbriefschreiber ist, Jesus ist besser. Schaut auf ihn. Diese Botschaft, dass Jesus an unsere Stelle getreten ist, er an meiner Stelle. Und das kommt als Geschenk zu mir, wenn ich einfach diesem Jesus vertraue. Wenn ich innerlich Gott Recht gebe, ohne Jesus wäre ich verloren. Und durch das Geschenk von Jesus darf ich zu Gottes Familie gehören. Das alles hat er beschrieben. Und deswegen ist für ihn klar, Unglaube bringt uns Schritt für Schritt und möglicherweise letztendlich ganz von diesem Gott weg. Und deswegen sollen wir nicht durch eine rebellische Haltung, eine Haltung von Opposition, von Nein sagen, nein, ich lasse mir nicht in mein Leben hineinreden, dem Unglauben Raum geben. Das ist so wie Gift. Woher kommt dieses Gift? In Vers 13 heißt es ja dann, ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand von euch sich dem Wirken Gottes verschließt. Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Sich von der Sünde betrügen lässt. Das heißt, die Gefahr oder das Gift, was kommt, kommt offenbar von dem, was der Hebräerbriefschreiber Betrug der Sünde nennt. Wenn ich überlege, was heißt das für mich in meinem Leben? Als ich frisch mit Doro verheiratet war und schon in der Behinderteneinrichtung arbeitete, hatte ich eine Arbeitskollegin, die offenbar schon in ihrer Kindheit oder in Jugendzeit sehr Probleme hatte. Ich sah noch die Narben, die sie sich selber zugefügt hat durch das Ritzen in den Armen. Und sie ist bei vielen angeeckt und hatte eine Zeit, wo sie einfach auch sehr psychische Probleme hatte. Und als Christ und als Mitarbeiter hatte ich das Gefühl, es wäre doch wie meine Aufgabe, dass ich ihr irgendwie helfe. Ein gutes, hehres Ziel. Und ich fing an, mit ihr dann auch in den Pausen mehr zu sprechen. Hab dann auch zu Hause Doro mehr erzählt, wie es ihr geht und bin dann mal länger auf der Arbeit geblieben, weil sie kam nicht, um zu telefonieren. Und mit der Zeit, habe ich gemerkt, hat sich wie so eine Beziehung aufgebaut, die nicht bloß eine Kollegenbeziehung, Arbeitskollegenbeziehung war zu ihr. Und Doro hat mich dann darauf angesprochen, dass sie das komisch empfindet, wie ich von dieser Frau rede. Und ich hatte mir am Anfang gar nichts dabei gedacht, bis ich realisierte, ich habe in meinem Leben schon sehr häufig Situationen erlebt, wo ich in Beziehung zu dem anderen Geschlecht mich auf Beziehung zu Frauen eingelassen habe, erst einmal für mich rein irgendwie freundschaftlich. Und dann ist über Zeit entweder bei ihr oder bei mir wie der Gedanke entstanden, hey, das fühlt sich noch gut an, mit ihr so mich zu unterhalten. Und wenn dann noch Spannungen zu Hause mit meiner Frau da sind, dann fühlt es sich besser an, wenn ich mich aussprechen kann mit ihr. Das ist nur ein kleines Beispiel. Aber mich hat es dann sehr erschrocken, als ich vor 3-4 Jahren Nachrichten hörte, so aus dem amerikanischen oder englischen Bereich, wo Pastoren, die ich kannte persönlich oder durch ihre Bücher und Predigten, von ihrem Dienst in ihrer Gemeinde als Pastoren kündigen mussten oder gekündigt wurden, weil sie ungute Beziehungen zum anderen Geschlecht gepflegt haben. Ein Pastor, den ich sehr schätzte, seine Bücher gelesen habe, wurde von seiner Frau verlassen, weil sie ein außereheliches Verhältnis mit einem anderen Mann hatte. Er musste zugeben, dass er sich bei einer anderen Frau aus der Gemeinde sich häufig getroffen hat und auch ein Verhältnis mit ihr hatte. Und das hat in der Umgebung so ein schlechtes Licht auch auf die ganze Gemeinde geworfen. In dem Moment habe ich nur gedacht, ich bin dankbar für meine Ehe und wie wir im Moment leben. Aber wer garantiert mir, dass ich in 10 Jahren nicht auch an solchem Ort sein könnte? Was ich brauche, ist das, was wir hier lesen, dass ich andere an meiner Seite habe, die Acht haben auf mich und sich auch getrauen, nicht nur mich zu ermutigen, sondern auch in mein Leben kritische Fragen hineinzubringen. Es heißt hier, als Gegenmittel gegen dieses Gift der Sünde, die mich in die Gefahr bringt, dass ich mich von Gottes Wirken verschließe und in eine rebellische Haltung komme, heißt es hier als Gegenmittel, das Gott uns gegeben hat, ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag. Und wenn ich das lese, denke ich, wie ist das realistisch? Wen von euch treffe ich jeden Tag? Gut, ich treffe meine Frau jeden Tag. Das ist gut. Und es ist ein Geschenk, dass ich eine Frau habe, die dieses Geschenk von Gemeinschaft und auch von in das Leben hineinreden, um mich in meinem Glauben zu unterstützen, versteht und mir so helfen kann. Auch ich bin herausgefordert, das für meine Frau zu tun. Das sind Herausforderungen. Aber ich weiß, nicht jeder von euch hat im Moment dieses Geschenk eines Ehepartners, der Tag für Tag da ist und dieses für euch tun kann. Und das kann manchmal recht schwer sein, dann unterwegs zu sein. Und da brauchen wir nicht nur Ehepartner, wir brauchen einander. Deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber ja auch nicht, achtet also darauf, Ehepartner, dass ihr das miteinander Tag für Tag tut, sondern achtet darauf, Geschwister. Ermutigt einander, Tag für Tag. Ermahnt einander, Tag für Tag. Bleibt aber dabei an der Seite. Bleibt in der Beziehung. Sprecht euch zu, ich bin da. Die von euch Eltern sind, die kennen das sicherlich, auch wenn man tolle Ansichten hat, wie man pädagogisch seine Kinder zu erziehen hat. In der Praxis kommt dann doch manchmal so ein Autopilot, der was anderes sagt. Und wie häufig war ich auch gerade, also vor Jahren am Bett von den Mädchen, nachdem ich dann irgendwie schimpfen musste, sie ermahnen musste, auch Konsequenzen ausgesprochen habe, habe sie traurig gemacht. Und wenn Salome dann so in ihrem Bettchen lag und weinte, und mein Herz brach fast vor Mitleid, weil ich will ja nicht, dass sie weint, ich will, dass es ihr gut geht, ich will, dass sie fröhlich ist, dann war ich an ihrem Bett und ich wusste einfach, ich muss an gewissen Punkten Widerstand halten, aber auch in der Beziehung bleiben, damit sie lernt, Grenzen zu erkennen. Und dann habe ich sie sehr häufig eine Zeit lang gefragt, weißt du eigentlich, dass ich dich lieb habe? Ja, Papi, das weiß ich. Ich sage, aber wieso? Ich habe doch jetzt mit dir geschimpft. Ja, aber ich weiß, du hast mich auch lieb, wenn du mit mir schimpfst. Und das war nicht, dass sie das sagte, weil ich habe ihr gesagt, auch wenn ich mit dir schimpfe, habe ich dich lieb. Und deswegen hat sie das reproduziert, sondern es war mir wichtig, fühlt sie das, dass ich für sie bin? Fühlt sie das, dass egal was sie macht, ich einfach Freude an ihr habe, weil sie meine Tochter ist? Fühlt sie das? Das ist die Art und Weise, wie wir aufgerufen sind, hier in diesem Text, füreinander da zu sein. In den Vers 14, da kommt sehr viel Zuversicht, auch von dem Hebräerbriefschreiber durch, heißt es ja, wir sind ja mit Christus verbunden. Und wir haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Es ist also nicht nur so, dass wir in der Beziehung zu Jesus und in der Beziehung zueinander bleiben sollen und einander helfen, dass wir in diesen Beziehungen weiterhin sind, sondern auch die Botschaft von Jesus, was er für uns getan hat, soll das Fundament bleiben, auf dem wir einander ermutigen und ermahnen. Wir werden nicht aufgerufen, dass wir unsere Vorstellungen und unsere Ideen dem anderen sagen. Ah, ich denke, du solltest so leben, ich muss dich jetzt ermahnen. Du hast dir jetzt einen blauen Pullover angezogen. Blau, das trägt doch kein Christ. Ein Christ trägt rot, das Blut Jesu. Das ist völliger Blödsinn, das wissen wir auch. Aber manchmal sind die Dinge, die wir auch einander sagen, nicht unbedingt das, was in der Bibel steht. Wir sind nicht aufgerufen, einander unsere Meinungen weiterzugeben und aufgrund dessen einander zu ermahnen oder zu ermutigen. Also weißt du was, ich möchte dich wirklich ermutigen, einen roten Pullover zu tragen. Sondern wir kommen mit der Botschaft von Gott durch sein Wort. Wir kommen nicht in unsere Autorität, sondern aufgrund seiner Autorität. Und das sorgt auch dafür, wenn wir selber Gnade verstanden haben, dass wir miteinander gnädig umgehen, auf Augenhöhe. Oder sogar, dass ich eigentlich zu dem anderen aufschaue, weil ich bin mir ja meine eigenen Sünden viel bewusster als der Sünden meiner Frau. Und wenn ich dann doch den Eindruck habe, ich darf und ich soll etwas sagen, dann kommt das aus dieser Haltung heraus. Deswegen ist die Botschaft so wichtig. Jesus an unserer Stelle, das ist der Grund, wie wir Christen geworden sind und wie wir als Christen weiterleben und wie wir als Christen sterben werden, um dann als Christen wieder aufzuerstehen, wenn Jesus uns auferweckt. Und aufgrund dieser Botschaft sollen wir schauen, dass eine Haltung von Gott Zugewandtheit und seinem Wort Zugewandtheit beibehalten wird von uns. Wer frisch Christ wird, der ist bereit, alles für Gott zu tun und alles hinter sich zu lassen, was irgendwie mit Sünde zu tun hat. Und wenn man lange genug als Christ lebt und vielleicht nicht diese Beziehungen hat, kann es dazu kommen, dass wir Kompromisse eingehen und dass wir uns rechtfertigen, wenn uns jemand in das Leben hineinspricht. Statt zu glauben, ich glaube an die Rechtfertigung allein durch Jesus. Deswegen werden wir aufgerufen, darauf zu achten, dass diese Haltung, nicht einer rebellischen Haltung, sondern einer offenen Haltung, immer mehr Raum gegeben wird. Wie? Indem wir aufeinander achten und auch durch Worten uns ermutigen, an die Seite treten oder auch kritische Fragen stellen, eine Beobachtung weitergeben. Oder auch ermahnen. Das ist Gottes Geschenk, damit wir im Glauben wirklich auf ihn ausgerichtet bleiben und seinem Wirken uns nicht verschließen, sondern es erleben. Das kann passieren, wenn man hinten am Tisch steht, beim Kaffee trinken. Oder im Hauskreis kann es passieren. Es kann passieren in kurzen Gesprächen. Aber manchmal braucht es, das merke ich zumindest, wie dieses sichere Gefühl einer Beziehung. Meine Frau kann und darf mich kritisieren, weil ich weiß, sie geht nicht weg, wenn ich blöd tue. Und das tue ich. Habe ich auch letzte Woche wieder. Ich sage Sachen zu ihr, die ich mindestens am nächsten Tag schwer bereue. Ich bin geneigt, mich innerlich von ihr zu distanzieren. Für mich ist es ein Riesengeschenk, dass ich weiß, wir sind in der Ehe auf Gedeih und Verderb zusammen und sie steht zu mir. Und das hilft mir, dass ich sowohl ihre Ermutigung als auch ihre Ermahnungen hören kann. Lasst uns doch auch, und damit möchte ich schließen, als praktische Auswirkung für das, was der Hebräerbriefschreiber hier sagt, lasst uns doch auch untereinander solche Beziehungen haben. Das, was hier steht, das kann jeder von uns jederzeit auch zufällig erleben in Gesprächen. Und doch kann es hilfreich sein, dass wir dort Kleingruppen, die wir schon haben, wo es vielleicht nicht passiert, oder Minigruppen, die wir formen, oder Zweierschaften, die wir eingehen, uns suchen mit dem Ziel, dass wir dieses Geschenk ausleben gemeinsam. Und das braucht die Gewissheit, wir sind Familie. Ich bin für dich da und ich muss wissen, du bist für mich da. Auch wenn ich mich so zeige, wie ich wirklich bin, wenn ich dir von meinen Versuchungen erzähle, dass du dich nicht von mir abwendest und sagst, wie kannst du nur? Du predigst noch. Du bist Teil der Gemeindeleitung und dann lebst du so. Ich brauche diesen Raum, wo ich mich sicher fühlen kann. Und das kommt daher, dass ich weiß, ich bin dein Bruder, ich bin deine Schwester und wir halten zusammen. Gott hat uns zu Blutsbrüdern oder Blutsgeschwistern gemacht durch das Blut Jesu Christi. Das feiern wir gleich auch im Abendmahl. Das ist für mich jedes Mal das Highlight, dass ich weiß, jeder von euch, der bewusst mitfeiert an dem Abendmahl, sagt damit, wir sind Blutsbrüder, wir sind Familie durch das Blut Jesu Christi. Finde ich grandios. Aber dann lasst uns doch bewusst Beziehungen eingehen. Und wenn es nur eine Person ist oder zwei, wo wir einander die Erlaubnis geben, uns ins Leben hineinreden zu lassen. Wo wir einander auch sagen, ich brauche diese Ermutigung. Dadurch musst du mich kennen und ich möchte dich kennen. Und ich denke, das darf und kann auch in unserer Gemeinde noch zunehmen. Nicht, weil wir das müssen, sondern ich hoffe, dass wir erkannt haben, auch von dem Text, weil Gott uns damit ein Riesengeschenk macht. Der Heilige Geist ist dieser Tröster, der Ermahner, der Ermutiger, der an die Seite kommt, der Beistand. Und er übernimmt seine Aufgabe, indem er dich benutzt, um an die Seite von jemandem anderen zu kommen. Wir können den Heiligen Geist nicht anfassen und manchmal auch nicht wirklich spüren. Aber wenn ein Bruder oder eine Schwester anruft und sagt, ich musste gerade an dich denken. Ich hatte den Eindruck, ich soll dir einfach dieses Wort als Ermutigung weitergeben. Das hat Kraft. Das spüre ich. Und wer möchte das nicht? Und auch das können wir jetzt im Abendmahl zusammen feiern. Das tun wir einleitend mit den Worten, die der Apostel Paulus uns gegeben hat. Wir gleich die Einsetzungsworte lesen. Und dann während der Lobpreiszeit, die dann anschließend folgt, könnt ihr, wann auch immer ihr in diesen fünf Liedern nach vorne kommen wollt, zu einem der Tische oder dort hinten hin, das Abendmahl feiern. Es wird auch vom Gebetsteam jemand dort sein, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte gerne etwas loswerden. Oder ich möchte gerne einfach um Gebet bitten. Dürft ihr das gerne bei denen, die auch so ein Schild tragen, nutzen. Sie sind für euch da. In Gottes Wort heißt es, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen haben, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür. Und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und Jesus, das wollen wir tun. Wir reden mit dir, weil wir glauben, dass du auferstanden bist und lebst und jetzt beim Vater bist. Durch deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der jetzt auch hier ist, in vielen von uns lebt, willst du uns schmecken und sehen lassen, wie freundlich du bist. Auch durch diese greifbaren Dinge wie Brot und Wein, hier Traubensaft, dass wir wirklich schmecken können, wie freundlich du bist. Hilf uns, Herr, dass wir wirklich jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere Augen auf dich richten und uns daran erinnern können, was du für uns getan hast. Und dann, Herr, hilf uns, dass wir so miteinander umgehen als Geschwister, als Familie Gottes, wie du mit uns umgegangen bist. So wie Jesus uns angenommen, lass uns auch unseren Bruder, unsere Schwester sehen. Amen.